einen sehr regnerischen August. Und dann fangen wir einfach mal an.
Das heißt, ich habe das Wort.
Du hast das Wort.
Yes. Lass mich mal schauen. Ich muss gerade mal noch rüber switchen hier, damit ich den Vortrag auch sehe, den ich euch gleich erzählen werde. Ich habe ein bisschen geschwommen am Anfang hier, als ich diese mir gerade mal die Slides zusammengebaut habe, weil ich nicht gewusst habe, auf welcher Flughöhe ich unterwegs sein soll. Ich gehe davon aus, dass ich nicht mit Leuten reden, die unkenntlich sind. Ich gehe eher davon aus, so wie ich es gerade schon gehört habe, dass es wir eher in der Rant-Abteilung unterwegs sind, über was alles blöd ist an E-Mail Authentication. Ja, ich sage mal vorneweg, ja, ist blöd. Und was ich auch schon in der Einladung geschrieben hatte, also im Text geschrieben hatte, ja, aber die Vorteile überwiegen die Nachteile. Ich fange mit dem Vortrag an und muss gleich mal ein bisschen was zu mir sagen. Falls ihr da drüben da rechts dieses Logo seht, ich habe die Ehre gehabt, im Auftrag des BSI die technische Richtlinie für E-Mail Authentication zu schreiben und auch die für Secure E-Mail Transport zu erneuern. Ich habe auch den Auftrag von BSI, weil die tatsächlich Elternzeit haben, unterwegs zu sein und für diese beiden Richtlinien Werbung zu machen. Also wenn ich heute ein bisschen über den Quatsch hier rede, rede ich auch so ein bisschen vom Hintergrund von, hallo, ich bin der Typ, der hier fürs BSI spricht, aber ich repräsentiere nicht das BSI. Das ist bestimmt ein sehr kleines Detail, aber wichtig für die, ich auch tätig bin. So, ich mache beim ersten Teil im Schnellverfahren, damit wir dann gleich in die E-Mail Authentication eintauchen. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, vor ein paar Jahren gab es die TR-31-08, TR-Abkürzung für technische Richtlinie, und die hat Secure E-Mail Transport damals zum ersten Mal richtig spezifiziert, also so, wie das BSI sich das vorstellt, dass E-Mail sein soll, wenn sie dann transportiert wird, dass sie dann sicher transportiert wird. Und dem drauf aufsetzend oder als Zwillingsgeschwister daneben ist dann jetzt, und das wird jetzt erst in 2023 in den nächsten Wochen stattfinden, wahrscheinlich Monaten, mal schauen, wie das jetzt auch auf der Schlussstrecke braucht, wird die TR-31-82 für E-Mail Authentication rauskommen. Die ist in Neufassung. Und jetzt sage ich euch gleich, für beides gilt, DNSSEC Resolution ist Muss. Und ich kenne diese Gesichter bis zum Umfallen, wenn ich von DNSSEC spreche, weil alle so, ja. Aber der Punkt ist, DNS ist längst schon kein Key-Value-Store, der hochperformant, super replizierend mit Caching-Mechanismen ausgestattet in der ganzen Welt unterwegs ist und einfach Vorwärts-Rückwärts-Auflösung für IP-Adressen bzw. Namen macht, sondern DNS ist letztendlich Policy-Service geworden. Entschuldigung. Und wenn ich meine Policy-Service, dann meine ich, dass wir gerade im Bereich der E-Mail DNS ständig verwenden, um der Welt, sprich den empfangenen Systemen, Informationen über eine Domain mitzuteilen. SPF-Einträge, DKIM-Key-Material, das runtergeladen werden muss, DMARC-Policies. Wenn wir an DANE denken, dann haben wir TLSR-Resource-Records, das setzt es sogar zwingend voraus, dass DNSSEC da ist, all diese Dinge. In all den Jahren hat aber keiner wirklich angefangen, DNS wirklich signifikant zu verbessern. Und frei nach dem Motto, wer nichts weiß, muss alles glauben, ist es so, dass die meisten DNS immer noch so richtig traditionell betreiben. Das heißt, ohne die Mechanismen, die eigentlich erst ein DNSSEC mit hinzufügt, nämlich erst dann, wenn ich DNSSEC habe, kann ich verifizieren, dass ich mit dem tatsächlich Authorized Server über die Zone spreche. Und ich kann auch verifizieren, dass wenn die Informationen bei mir angekommen sind, sprich die DNS-Response da ist, dass die nicht irgendwie verändert worden ist. Und nur dann kann ich eigentlich wirklich sinnvoll mein Handeln auf Basis dieser Informationen starten lassen. Aus diesem Grund haben wir in die beiden TRs jetzt zwingend eingebaut, dass DNSSEC verwendet muss. Ich springe mal kurz gleich durch die 31.8 durch, weil zu der möchte ich heute gar nicht so viel sagen. Die ursprünglichen Themen waren, dass man Opportunistic TLS macht, dass man Perfect Forward Secrecy drinnen haben muss, sichere Zertifikate und DANE. Das war eine totale Erfolgsgeschichte. Das BSI war echt platt. Ganz Europa hat das Ding kopiert und es gibt eine richtig große Gruppe über alle IT-Sicherheitsbehörden der europäischen Mitgliedsländer hinweg, in der dieses Ding als Blaupause gehandhabt wurde. Das wurde dann aktualisiert und dieses Jahr erweitert, released. Neu da drin ist, dass jetzt gefordert wird, dass man TLS-Reporting machen muss und dass man optional mit dazu MTA-SDS haben kann. zusätzlich und das ist etwas, was mir sehr wichtig war und was ich mich gefreut habe, dass Sie es aufgenommen haben, ist, dass in diese TR jetzt Best Practices bzw. Kommentare mit eingeflossen sind, sodass die, die sich compliant mit so einer TR zeigen wollen, auch verstehen, was eigentlich der Designgedanke dahinter ist und was man vielleicht machen sollte oder vielleicht sogar lassen sollte. So, jetzt gibt es die TR 3182. Die wird sich ausschließlich um das Thema E-Mail Authentication drehen. Das heißt, die Kernthemen sind SPF, DKIM, DMARC und das Reporting, das damit zusammen sein wird. Und die wird dieses Jahr zum ersten Mal veröffentlicht werden. Warum will man so ein Ding machen? Warum will man E-Mail Authentication haben? Nun, wenn man sich die Abuse-Statistiken der Großplattformen anschaut, dann muss man feststellen, dass Identitätsmissbrauch nach Malware das größte bedrohende Teil in der Welt von E-Mail darstellt. Und E-Mail ist halt gerade einfach in der Geschäftswelt weiterhin, ich sage jetzt weiterhin, weil alle immer sagen, oh, E-Mail wird sterben, dabei wächst es jedes Jahr um 5%, aber E-Mail ist weiterhin das große Kommunikationsding, wenn es in der Geschäftswelt unterwegs bist. Das Problem mit Identitätsmissbrauch ist, dass es großen wirtschaftlichen Schaden herbeiführt. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, dass es diesen Autozulieferer Leoni gibt, bei dem jemand dann irgendwie sich gemeldet hat per E-Mail, gesagt hat, hallo, ich bin der Chef und du musst mir jetzt unbedingt Geld überweisen, weil wir wollen eine Akquisition machen. Und dann hat jemand mit Procura tatsächlich 40 Millionen Euro über den Tisch geschoben und die im Grunde nach Dev 0 geschoben, beziehungsweise nicht nach Dev 0, das wäre eigentlich wirklich Geldvernichtung, sondern hat es in die Richtung von Betrügern geschoben und diese mit dem Geld weg und Schuss und aus. Das war aus Sicht des BSI so die Stunde Null, wo die gesagt haben, okay, wir müssen was machen, weil Aufgabe des BSI, so nimmt es sich wahr, ist es, die Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Und deswegen wollen die jetzt auch dafür Standards etablieren. Zusätzlich, und das habt ihr vielleicht gemerkt, Google ist da gerade dieses Jahr vor 2 Monaten weit nach vorne gesprungen, gibt es jetzt weltweit eine Policy, die heißt No Auth, No Entry. Mit No Auth ist jetzt E-Mail Authentication gemeint. Sprich, wenn ihr eine E-Mail an jemanden sendet, dann muss der Empfänger oder dann will der Empfänger in der Lage sein, nicht, dass ihr euch da anmeldet im Sinne von SMTP-Authentifizierung und sagt, hallo, mein Benutzername ist so und so, mein Kennwort ist so und so, sondern dass ihr die E-Mail authentifiziert. Und zwar, dass ihr berechtigt seid, diese E-Mail zu senden. Wichtig beim Design dieser ganzen T3182 war, dass es sich um realistische Anforderungen handelt und vor allem auch welche, die ein Sicherheitsniveau etablieren, weil Unternehmen, die sagen, ja, wir haben eine DMARC-Policy und die Policy ist gleich None, sprich vergiss alles, aber wir haben eine, ist kein Schutzlevel. Jetzt ein bisschen was zu dem Hintergrund, vor dem man solche Policies oder so eine TR aufbauen kann. Wichtig ist, ich werde da später nochmal drauf zukommen und ich werde dann auch über das an einem Case euch mal demonstrieren, ist, dass die Bedeutung von SPF sinkt. SPF ist eine IP-basierte Policy. Und wenn man so Richtung Cloud denkt, dann sieht man einfach, dass es verschiedene Gründe gibt, warum SPF da nicht mehr sinnvoll oder nicht mehr wirksam ist. Dann wichtig ist auch, dass es einen weiteren, neueren Algorithmus gibt, im EDI25519, der wichtig ist, weil er nämlich sehr viel kürzere Schlüssellängen hat und viel schneller zum Laden ist und deswegen unglaublich gewünscht wird für die Industrie, aber kaum bisher im Umlauf ist. Hat was damit zu tun, dass das Software-Ökosystem da bisher wenig liefert, aber auch, dass es einfach wenig Leute gibt, die wissen, dass man es jetzt machen soll. Deshalb wird es auch in dieser Richtlinie mit verankert, damit es die Großplattformen nehmen und bei sich drinnen haben und damit dann auch diese klassische Implementierungssorge verschwindet. Ja, kann man das nicht hernehmen, bricht ja nicht noch irgendwas kaputt. Auch wichtig ist, dass es DMARC-Reporting gibt. Dazu werde ich später noch sagen, warum es so wichtig ist, dass ihr das haben wollt. Und auch wichtig, dass man ROF-Reports mit einsetzen kann, aber vielleicht doch nicht, weil sie eigentlich blöd sind, weil sie nämlich viel zu viel personenbezogene Informationen rausgeben. Aber das möglicherweise im Sinne von legitimem Interesse zu bestimmten Zeitpunkten gestattet sein kann. Und zwar temporär. Dazu gibt es ein laufendes Rechtsgutachten, beziehungsweise befindet sich ein Rechtsgutachten beim ECO-Verband in der Erstellung. Und da kann ich jetzt nicht so viel vorgreifen, weil ich weiß tatsächlich noch gar nicht, was die Anwältin da jetzt gerade zutage fördern wird. Aber ich habe mit der gesprochen und habe die mal von dem Hintergrund dessen, von dem, was so stattfindet, informiert. Und es klingt so ein bisschen so, als ob man ROF, obwohl es früher mal gesagt wurde, das darf man nicht machen, doch machen darf. Ist aber irgendwie komische Arbeit, weil die IATF will RAF-Reports abschaffen. Was RAF-Reports sind, fällt mir gerade ein, sage ich später noch, falls ihr das nicht wisst. Nun, da gibt es so Geschichten, wenn man sich mit der Implementierung von E-Mail Authentication auseinandersetzt, dass es so Anforderungen gibt, die ja, wo Theorie auf Praxis trifft. Ich sag mal sowas wie, das BSI fordert für 2023 mit der technischen Richtlinie 2102, dass die Mindestlänge des Modulos mindestens 3000 Bits betragen sollte. Wenn du dann anschaust, was die Cisco ESA kann, und das ist wirklich so das Wald- und Wiesen-Appliance-Teil, das draußen in der Welt umeinander fliegt, dann supportet die einfach nicht Schlüssellängen größer 2048 Bits, was dafür sorgt, dass die Cisco jedes Mal baden geht und einen Failure reportet. Das heißt, selbst wenn du eine gültige Dicking-Signatur hast und in eine bestimmte Richtung sendest und da drüben eine Cisco ESA ist, wird es failen. Also musst du unter dem bleiben, was das Cisco, was das BSI eigentlich fordert. Dazu sage ich noch später, wie man damit umgehen kann. Und jetzt, bevor ich dann in die jeweiligen Technologien reingehe, noch ein Mini-Exkurs zum Thema DNSSEC, weil viele immer die Angst haben, DNSSEC zu nutzen. Es gibt diese uralte Geschichte, dass DNSSEC-Domains draußen irgendwie Broken-Domains sind. Und wenn man die hernimmt, dann sorgt es dafür, dass irgendwie das Internet nicht mehr funktioniert. Ja? Von der Datenlage her ist es nicht zu halten. Ihr kennt sicherlich Viktor Dukovny, das ist die Nummer 2, wenn es um die Postfix-Welt geht, der auch der Vater von Dane ist. Der macht einen ganz großen Survey wöchentlich durch das ganze Internet, den ganzen IPv4-Space durch und alle möglichen Zonen, Top-Level-Domain-Zonen, die er bekommen hat, und fragt dort nach den Domains und fragt dort, ob die Domains irgendwie DNSSEC, signierte Zonen haben, etc. pp. Und auf dieser Datenlage, die mehrere Millionen Domains oder Zonen beinhaltet, hat Viktor zutage gefördert, dass halt ungefähr ein bisschen mehr als 1% der Domains, die er dort abgefragt habe, Probleme haben, DNS-Probleme haben. Wenn man genau hinschaut, sind 0,55% DNS-Probleme, die überhaupt gar nichts mit DNSSEC zu tun haben. Wenn man noch genauer hinschaut, sieht man, dass ungefähr 0,61%, das war Stand 2020, Probleme mit DNSSEC haben. Jetzt, was sind das für Domains, die da Probleme haben? Wir haben diesmal abgeglichen mit der Schwenko-Liste, haben festgestellt, naja, also auf Position 23.586 taucht die erste von Viktor erfassten Domains auf und es war ein Fake-Shop für Adidas. Und so geht es auch weiter. Also es waren doch die Bank Fake-Shops. Also haben die operative, bereiten die uns operative Probleme? Eher nicht. Und noch mehr als das, wenn man nachschaut, wo diese Domains alle gehostet werden, stellt man fest, die sind alle bei Domain-Resellern. Und eine DNSSEC, eine korrekt signierte DNSSEC-Zone ist etwas, was ein Domain-Reseller nicht braucht. Das ist nicht Teil seines Business-Cases. Der hat sich die Domain geschnappt und will die weiterverkaufen und parkt die bei sich. Der Großteil der Domains, die Viktor also erfasst hat, sind, wenn sie denn broken sind, bei Domain-Resellern irgendwo geparkt. Die sind operativ überhaupt gar nicht schlimm und die haben keinen Impact. Also wenn ihr euch fragt, ob man DNSSEC nutzen kann und ob ihr eure Resolver so einstellen sollt, dass sie DNSSEC-Verifizierung machen, kann ich sagen, ja, weil die Datenlage sagt, das ist durchaus möglich, ohne Probleme zu haben. So, Wissenswertes über SPF. SPF ist eine Policy der Sender-Domain. Das ist sehr wichtig und ich sage das später bei den anderen Technologien nochmal. Gerade in Deutschland ist es so, dass sich die Empfänger, die empfangenden Organisationen viel Gedanken darum machen, dass sie, wenn sie E-Mails rausfiltern, vielleicht auch legitime Nachrichten rausfiltern könnten und dann, jetzt bin ich speziell bei Behörden, dann der Bürger oder die Bürgerin nicht richtig kommunizieren können mit dem Amt und deshalb neigt man dazu, lieber Nachrichten durchzulassen. Was dazu geführt hat, dass wir alle irgendwie große Spam-Ordner kriegen, wo das Zeug dann reingelegt wird. Ja, und dann wird erwartet, dass irgendwelche Mitarbeiterinnen da reingehen, das Zeug durchfiltern, durcharbeiten, bla. Das Schöne, das Problem ist, das sind alles Empfänger-Domain-Policies. Das heißt, die empfangene Seite legt irgendwelche Kriterien an, sagt, das ist nicht RFC-konform, da ist dies falsch, da ist jenes falsch, das enthält irgendwelche Worte, die wir nicht haben wollen, und entscheidet dann. Das lässt den Empfänger immer in der Unsicherheit, ob der Sender eigentlich das wirklich wollte. Und genau das macht die Mechanismen SPF, DKIM und DMARC interessant in der Welt der Policy, weil es handelt sich um Sender-Domain-spezifische Policies. Das heißt, diese Policies befinden sich zur Veröffentlichung in der, im DNS der jeweiligen sendenden Zone. Im Falle von SBF ist es so, dass eine Policy dort steht, die den sendenden Host legitimiert und sagt auch gleichzeitig, wie mit allen anderen verfahren werden soll. Eine positive SBF-Policy sieht zum Beispiel so aus. Das ist für .de, das ist für, das wird immer im Apex der Domain angelegt oder der Subdomain. Das ist ein Text-Record. SBF gab es mal als eigenen Resource-Record, aber der ist längst deprecated. Und dann steht dort eine Liste von IP4 oder IP6 Adressen und am Schluss eine Methode, die heißt all. Und für die gibt es einen Modifier, in dem Fall der Hersteller steht, und der sagt, welche Policy für alle anderen angewendet werden soll. Also die Lesart eines solchen Records besteht darin, dass erstmal da steht, hallo, ich bin ein SPF-Record der Version 1. Das sind die IP4, IP6 Records, die aus meiner Sicht legitimiert sind, für diese Domain zu senden. Und für alle anderen gilt, und dann kommt dieser Quantifier, in dem Fall all, das alles failen soll. Die soll man also abweisen. Wenn man in einen größeren Kontext hineingeht, dann ergibt es Sinn, so eine Policy zu delegieren und zu sagen, ich inkludiere die einfach bei mir. Der klassische Use Case dafür wäre zum Beispiel, dass wenn ihr eine Domain habt in eurer Organisation und in dieser Organisation dann noch irgendwelche E-Mail-Marketer da sind, dass ihr dann deren SPF-Ranges mit einbinden sollt, damit auch die im Namen eurer Sender-Domain senden dürfen. Wenn man einen List-Server betreibt, kann man zum Beispiel für den listsys4.de, den wir vor einem knappen halben Jahr in Betrieb genommen haben, auch eine Include-Policy machen, sagt bitte, ich verweise auf den -SBF-listsys4.de und da steht dann drin, dass diese und jene IPv4 und IPv6 Adresse im berechtigt sind, im Namen von listsys4.de zu senden. Das ist auch praktisch, wenn man hier, wie in dem Fall, einen Mailman-3-Server hat, der jetzt endlich mal in der Lage ist, auch für andere Domains zu versenden, nicht nur als listsys4.de, zum Beispiel Flap eben auch, sodass rein Flap hingehen kann und sagen kann, ja, mein listsflap.de inkludiert einfach den Eintrag von sbflistsys4.de. Was ist der Vorteil davon? Der Vorteil ist, wenn da jetzt ganz viele Domains diesen Ding inkludieren, muss man nur an einer Stelle etwas ändern, wenn man am Tag X mal sagt, oh, wir haben eine neue V6-Adresse und die kommt jetzt auch mit dazu. Alle anderen Domains, die dann über diese Domain relayen, picken es automatisch auf. Und der Vorteil ist, die Sender-Domain kontrolliert am Schluss noch, was sie mit dem für alle anderen machen möchte. Ja, ihr seht, wenn ihr einen oberen Eintrag hinschaut, für listsys4.de steht, ich inkludiere das von sbflistsys4.de und dann sage ich hier noch am Schluss, was mit allen anderen passieren soll. So habt ihr, wenn ihr einen solchen Include-Eintrag macht, am Schluss immer noch die Möglichkeit zu sagen, egal was die anderen gesagt haben, ich bin der Meinung, für den Rest sollte das Folgende gelten. Bei der Domain muss ich immer wieder lachen, dass die Negative SPF Policy haben. Das ist eine Negative SPF Policy, example.com. Da steht drin, ich bin Version SPF 1 und es wird niemand legitimiert und alle anderen bitte failen. Naheliegend, oder? Wenn man daran denkt, wie viele Leute mit test@example.com durch die Gegend mailen, ist ganz klar, dass dem Rest der Welt mitgeteilt wird, nein, von dieser Domain wird nichts gesendet, bitte einfach alles rejecten. So, was wären die Best Practices, die man für SBF haben kann? Nun, wichtig ist, bitte, wenn ihr Policy schreibt, schreibt bitte die IP-Adresse rein und nicht irgendwie MX oder A-Record, weil es einfach den Roundtrips spart und die sind teuer auf der Seite derer, die auf Großplattformen sind und empfangen müssen. Wenn ihr Mailinglisten mitnutzt, dann ist es ganz gut, wenn ihr ein Softfail mit reinmacht, weil es den anderen, die empfangen, die Möglichkeit gibt, das Auge zuzudrücken und zu sagen, wow, okay, darf ich selber entscheiden, ob ich das annehmen möchte oder nicht. Nehmt kurze TTLs, weil es kann sein, dass ihr irgendwann feststellt, ups, da haben wir eine IP vergessen und dann habt ihr einfach ein schnelles Aktualitäts- oder Aktualisierungsintervall. Und wenn ihr es euch leisten könnt, was man sich eigentlich gar nicht mehr nicht leisten kann, sichert bitte die Zone mit DNSSEC ab. So. Welche Probleme gibt es mit SPF? Okay, es gibt wahnsinnig viele Probleme. Ich kann nicht hören, was bei euch im Raum los ist, aber ich gehe davon aus, dass eigentlich gerade die Augen nach oben verdrehen, das müsste ich jetzt sehen, und viele aufstöhnen, geht mir genauso. Solange ich SPF kenne, solange finde ich SPF blöd. Aber es hat halt geholfen. Dumm daran ist bei SBF, dass Forwarder in der Policy nicht berücksichtigt werden. Das heißt, wenn FLAP eine Mail-Policy hat, die sagt, ja, über Listings-VDI darf gesendet werden, oder wenn es nicht hat, also nicht drinnen steht, dann sehen Mails von FLAP.de plötzlich so aus, wenn die über Listings-VDI gehen, als ob die rejected werden müssen. Das ist natürlich blöd, weil Listings-VDI, das wissen diejenigen, die es abonniert haben, einfach dann eigentlich ein legitimer Sender ist, aber möglicherweise kein legitimierter Sender, nicht in der SBF-Policy. Das Problem mit SBF ist, dass SBF auf dem Wirkprinzip von IP funktioniert. Das heißt, ich sehe eine IP-Adresse und sage, okay, die kenne ich und das ist mein Trust-Anchor, weil die habe ich in der SBF-Policy gesehen und die ist deshalb jetzt legitimiert. Aber wir leben nicht mehr in der Welt, wo man sagt, ja, schwarz-weiß, IP ist gut oder die IP ist nicht dabei, deshalb schlecht, sondern wir leben in der Welt von reputationsbasierten Filtersystemen. Und wenn man sich jetzt so eine Großplattform anschaut, wie ein Gmail zum Beispiel, und sich überlegt, dass da, ich sage jetzt mal, ich mache es mal sehr einfach, als um das Beispiel einfach zu kriegen, dass da 1000 Tenants drauf sind, die halt jetzt über die versenden, dann können 999 alles richtig machen und einer versaut die ganze Reputation und reißt gleichzeitig die Reputation von allen anderen runter, weil sie alle über dieselben IPs versenden. Das heißt, IP-basierte Reputationen im Zeitalter von Shared IP sind irgendwie nicht mehr wirklich brauchbar. Nicht nur das, sondern überhaupt, wenn ihr Großplattformen habt, die einfach wirklich ganz cloudig sind und riesengroße IP-Ranges einbinden, dann macht es es schwierig, weil sie konterkarieren die IP-Ranges, die großen IP-Ranges konterkarieren die Idee eines Limited and Trusted Range. Das heißt, eigentlich willst du bei SWF sagen, es gibt nur ganz wenige IP-Adressen, die im Namen meiner Domain senden dürfen. Wenn du aber mal reinschaust, wie so ein SWF-Record von Gmail ausschaut oder von Microsoft mit Outlook.com, die ganzen Geschichten, das ist echt ein Pfund, der da auf die Waage geschmissen wird. Und damit komme ich zu einem sehr interessanten Case, nämlich zum, ich habe den jetzt mal UPS, Microsoft und Google Case genannt, weil das sind die drei Player, die da drin involviert sind. UPS hat, wie viele andere, seine Mail-Services an Microsoft ausgelagert, nämlich an Outlook.com und hat deshalb den Microsoft, den S-SBF.protection.outlook.com SBF-Record mit eingebunden. Der sieht so aus. So, also, wenn ihr Dick drauf macht auf sbfprotectionauto.com, dann seht ihr 1/15, 1/16, 1/14, 1/17 und dann gehen wir noch in das IP6-Ranges hinein. Also, what could possibly go wrong? Zu dem Zeitpunkt, dass ich mal durchgezählt habe, war ich bei einer knappen 500.000 IPv4-Adressen. Also, was kann schiefgehen, wenn jemand sagt, eine 500.000 IPv4-Adressen haben das Recht, im Namen von ups.com zu senden? Das hat sowas von Challenge Accepted. Und es ist jemand tatsächlich gelungen, und ich möchte es bitte richtig verstanden wissen, das ist kein Rant über Microsoft und ich finde Häme dafür auch total unangebracht. Ja. Es ist jemand gelungen, einen Großplattformbetreiber eine Lücke zu finden und zu sagen, ich schnapp mir jetzt einen der Tenants dort und sende im Namen einer anderen Domain. Und es ist jemand gelungen. Jemand hat eine Mail über einen MS-Tenant als ups.com in Richtung gmail.com gesendet. Gmail hat die Mail angenommen, weil da war ja die SBF-Range von Outlook, von protectionoutlook.com mit eingebunden. Hat festgestellt, okay, passiert wunderbar. Hey, und außerdem, die haben eine DMARC-Policy und DMARC-Policy ist erfüllt. Und hey, wenn die DMARC-Policy erfüllt ist in ihrem Strict Alignment, dann aktivieren wir BIMI. Und dann haben sie, BIMI ist ein Brand Indicator für Nachrichten, sprich, da wird das Logo dann in der Mailbox dargestellt, ja, nach dem Motto, den haben wir verifiziert, dem könnt ihr trauen, das ist wirklich eine Mail von denen. Google hat diese Abuse-Mail dann mit UPS-Logo in der Inbox dargestellt. Das hat dann zu dem, ich werde dem Jens später noch die Folien geben, dann könnt ihr es anschauen, ich habe das da referenziert, zu diesem wunderbaren Artikel Gmail Spoofing Vulnerability Sparks Google Priority One Probe Artikel geführt. Und dazu geführt, dass Google binnen Tagesfrist seine BIMI-Geschichte wieder abgeschaltet hat und jetzt die Standards erfüllt hat, gesagt, das genügt nicht mehr, nur SBF am Start und richtig zu haben, sondern man muss heute ins mittlerweile auch eine ordentliche DMARC-Authentifizierung überleben, damit man dann ein BIMI-Logo in der Mailbox dargestellt bekommt. Es ist ein generelles Problem. Und es ist ein Cloud-Problem. Clouds haben einfach große IP-Ranges. Das ist die Idee vom Cloud. Du skalierst wahnsinnig groß horizontal. Aber IP-Ranges, große IP-Ranges bieten eine große Angriffsfläche und große IP-Ranges gestatten zu wenig Kontrolle. Aus diesem Grund, das war in Dublin auf der MOG-Konferenz, der Messaging Anti-Abuse Working Group, ist man dort zumindest im Podium zum Schluss gekommen, in so einer Abschlussdiskussion, dass SPF als Case für E-Mail Authentication sich heute nicht mehr eignet. Und das hat dazu geführt, dass Tobias Herkola, der bei 1&1 arbeitet, eine wunderbare Mail geschrieben hat, die ich auch hier referenziert habe, DMARC Version 2 und SPF Dependency Removal, in der er vorgeschlagen hat, dass man in Zukunft nur noch DKIM verwendet für E-Mail Authentication und SPF einfach für den Case für E-Mail Authentication rausnimmt. Man kann SPF für andere Dinge hernehmen, aber für E-Mail Authentication taugt es nicht mehr. DKIM. Was gibt es Wissenswertes über DKIM? Nun, DKIM ist genauso wie SPF eine Policy der Sender-Domain, wird über DNS versendet oder publiziert. Und die Policy identifiziert legitim sendende Hosts, indem in der Nachricht eine oder mehrere Signaturen angebracht werden. Das kann man wunderbar forward safe machen, wenn From und Subject nicht verändert werden. Das stört viele Leute, wenn man auf Mailinglisten, die so tuned, dass From und Subject nicht verändert werden, spricht, dass sich zum Beispiel der List-Name mit in den Header reinkodiert wird und solche Geschichten. Stört mich auch. Es gibt andere Möglichkeiten, es zu identifizieren und ich ziehe mich auf den Punkt zurück. Ich mache jetzt seit 25 Jahren E-Mail und die Welt hat sich gedreht und ich muss mich anpassen. Ich bin der Meinung, dass nicht alle Lösungen gut sind, aber ich arbeite lieber daran, an besseren Lösungen zu arbeiten, als mich dauernd darüber zu beschweren, dass die bestehenden Lösungen Bullshit sind. So, was ist wichtig für so eine DKIM-Signatur? Nun, das Erste, was ihr sehen könnt, da wird der Algorithmus spezifiziert, A ist gleich und hier ein ED25519 mit einem SHA-256-Hash. Dann wird gesagt, wie die Signaturen zu betrachten sind. Die Signaturen, das sind zwei Signaturen, erstrecken sich über den Header-Bereich und den Body-Bereich und Relax ist in dem Fall der Header-Bereich und Simple ist in dem Fall der Body-Bereich. Das bedeutet, Relax, wenn im Header-Bereich irgendwelche Einrückungen stattfinden, weil das dürfen Mail-verarbeitende Programme ständig machen laut RFC, keine Ahnung, was um 2, um 4, ihr kennt die ehemalige Tab-Diskussion, ja, 6 oder 8 Zeichen einrücken oder wieder ausrücken, keine Ahnung, soll man Relax betrachten. Dann ist wichtig, einen Selektor zu haben. Ihr seht hier einen Selektor, wie ich ihn richtig gut finde. Nämlich, er nennt in dem Fall ein Datum. Das ist hier 21.10.14. Zudem ist er wohl in Betrieb genommen worden. Dann einen speziellen Unique ID. Und dann den Algorithmus, der da ist. Warum ist es wichtig, den Algorithmus zu nennen? Nun, man kann einen mit demselben Selektor vorne haben, aber mit einem anderen Algorithmus. Und dann würde das zu einem Clash im DNS führen, weil du darfst nicht denselben Resource Record doppelt belegen, also dasselbe Label. Also wird da sozusagen noch der Algorithmus hineinkodiert und kann man es gut auseinanderhalten. Und dann gibt es hier mit dem H ist gleich, und dann seht ihr das wieder schwarz, entsprechend fett gefärbelt, vom From bis zu Subject und To, eine Liste, die durch Doppelpunkte separiert ist, in denen bestimmte Headernamen genannt werden. Diese Header-Namen sind Teil der Signaturberechnung für den Header-Bereich, wenn sie denn da drinnen vorkommen. Wie wählt man geeignete Header aus? Nun, zwei sind vorgeschrieben, From und Subject, die müsst ihr hineintun, damit eine DKIM-Signatur gültig ist. Auf keinen Fall hineintun wollt ihr Dinge, die so Trace-Header sind, also irgendwas, was mit Receive-Zeilen, weil die werden ja während des E-Mail-Transports ständig weiterhin hinzugefügt und damit würde die Signatur invalidiert werden. Aber auf jeden Fall wollt ihr Dinge mit hinzufügen, die Identität begründen oder irgendwie sicherheitsrelevant sind. Also Sachen wie Autocrypt oder ein OpenPGP-Header und so weiter und so fort. Und hier wäre derselbe Header, allerdings noch mit einem anderen Algorithmus. Den habe ich aus derselben Mail rausgepickt. Und zusammen sieht das dann so aus. Und damit bin ich schon beim Thema der Algorithmenmigration. Es gibt seit einigen Jahren einen neuen Algorithmus, den ED25519, und wir sollen den alle nutzen, damit man ihn in Zukunft benutzen kann. Es gibt aber keinen im RFC-spezifizierten Pfad, wie man jetzt sagen kann, ja, das ist jetzt kein RSA mehr, sondern noch ED2519 und das ist alles gut. Da hat keiner vorher richtig drüber nachgedacht oder einen guten Weg gefunden, weshalb man sich jetzt dazu verständigt hat, dass man einfach eine Mail mit doppelten Signaturen versieht. Einmal für jenen den Algorithmus und einmal für den anderen Algorithmus. Man signiert also doppelt und der Verifier wählt dann aus, welcher davon er ziehen möchte. Wäre ich ein Verifier, ich würde durchgehen, ich würde sagen, okay, die mit ED25519, die schnappe ich mir zuerst, weil die haben kürzere Downloadzeit. Und wenn einer davon verifiziert, bin ich schon der Meinung, alles Knorke, das passt ganz gut. Überhaupt Status, Algorithmen und Hashes. SHA-1 ist seit Urzeiten abgekündigt, aber wenn man in Statistiken reinschaut, stellt man fest, dass ungefähr noch 1% davon in Use sind. Solltet ihr dicke machen und seit Jahren machen, ist es vielleicht sinnvoll, dass ihr mal bei kurzem in euer Schlüsselmaterial reinschaut und einfach einen neuen generiert. Ja, ist bestimmt nicht schlecht und wenn ihr damit irgendwie ein SHA-1 rausschmeißt, gute Geschichte. RSA-Schutz 256 ist der Standard und ED25519 sollte schon längst verwendet werden. Die wenigsten tun das aber. Das hat was damit zu tun, dass die wenigsten wissen, dass es es gibt und es wahrscheinlich noch weniger Software gibt, die supportet. Ein RSBMD kann das. Das findet ihr auf der DKIM-Signing-Dokumentation auf der Website von rsbmd.com in der Dokumentation. Da ist mal ganz kurz angegeben, dass es einen Switch gibt, mit dem man -T sagen kann, -T ED25519 und dann kriegt man eine ED25519-Signatur generiert, die man dann auch verwenden kann. Und ist auch dokumentiert dort, wie man das einbinden soll, damit man eben mit doppelten Signaturen sauber und korrekt signieren kann. Ein Amavis kann das nicht und das wird es auch nicht mehr können. Ein OpenDKIM kann das seit Jahren, aber nur in der Beta-2-Variante und der Typ, der die Aufgabe hat, OpenDKIM regelmäßig zu releasen, ist so mit Arbeit beschäftigt, dass er nicht dazu kommt, es durchzuarbeiten. Ich kann euch aber sagen, dass die Beta 2 stabil ist und die man sehr gut hernehmen kann. Also selber, wenn ihr sie bauen wollt irgendwie, baut die und nehmt die her. So, dann habe ich schon gesagt vorher, Theorie versus Praxis. RSA mit Bitlängen größer als 2048 sollte man hernehmen, die Appliance failen, aber bei Bitlänge, zumindest die am meisten verbreitete Appliance, die Cisco ISA, failt ja bei Bitlänge mit größer als 2048. Was soll man tun? Nun, wir werden in die TR 3182 hineinschreiben, dass es eben genau dieses Problem gibt und dass jemand, der sich entsprechend der 3182 qualifizieren möchte, unterhalb der 2048 bleiben soll, aber dafür nachweisen muss, dass er regelmäßig in kürzeren Intervallen rotiert, sodass man sagen kann, ja, das mögliche Problem einer Kompromittierung umgehen wir, indem wir einfach viel schneller Schlüsselmaterial rotieren. Ihr müsst es nicht machen, so wie John Levine, der auf der D-Mark-Liste, als ich mal was zum Thema geschrieben habe, gemeint hat, er versteht das Problem gar nicht, er rotiert den Schlüssel täglich. Ich dachte mir, ja klar, du bist doch John Levine. Ja. Nun, Wissenswertes über D-Mark. Und damit sind wir fast schon auf der Zielgeraden. DMARC ist auch eine Policy der Sender-Domain. Sie wird auch über das DNS publiziert. Es ist ein Policy-Framework. Das heißt, es ist keine Methode, mit der man jemand authentifizieren kann, sondern sie sagt, wie soll man mit Authentifizierung umgehen, beziehungsweise mit Situationen umgehen, in denen Authentifizierung nicht funktioniert hat. Das Ganze beinhaltet einen Reporting-Mechanismus, der, ich glaube, ziemlich innovativ war und den es in Zukunft wohl auch für DNSSEC geben wird. Das heißt, in DNSSEC wird es möglich sein in Zukunft, dass man sagt, hey, wir sind hier gerade im Testmodus mit unserer DNSSEC, mit unserer Zone, die DNSSEC signiert ist und wenn ihr Probleme seht, dann schreibt bitte an jene Adresse, dann können wir uns das angucken. Das ist eine gute Möglichkeit, um Sachen, die in Produktion sind, gefahrlos in einen Testbereich hineinzubringen und zu nutzen und zu schauen, ist es stable, ist es safe, kann ich das hernehmen? Nun, eine DMARC-Policy sieht so aus, dass man sie unter im speziell festgelegten Unterschicht DMARC-Label publiziert. Da steht dann drin, in dem Fall bsi.de, ich habe eine Policy mit der TTL von 600, wiederum eine kurze TTL, damit man schnell ändern kann. Stellt euch vor, ihr habt auf eurer eigenen Plattform irgendein Verarbeitungsproblem und sendet plötzlich Nachrichten raus, die ihr selber kaputt gemacht habt, sodass E-Mail Authentication nicht mehr funktioniert. Irgendwie das Signieren funktioniert, mit DKIM funktioniert nicht. Was wollt ihr machen? Naja, wahrscheinlich wollt ihr jetzt erst eure Policy zurücksetzen auf, hey, P ist gleich None. Also wir toben hier nur gerade rum. Dann ist das Schutzlevel weg, aber es heißt auch nicht, dass andere euch rejecten sollen. Da könnt ihr in aller Ruhe euer Problem fixen Und wenn das Problem wieder gefixt ist, dann geht mit der Policy wieder hoch auf das Level Quarantine oder Reject. Übrigens, Policy None ist wirklich nur geil für Testen, aber es bietet keinen Schutz. Wenn ihr euch entsprechend qualifizieren wollt, dann braucht ihr mindestens Policy Quarantine oder Reject. Und ja, ROR ist gut, ROF ist böse, habe ich vorher schon gesagt. Thema Reporting. Ich glaube, das wirklich Sinnvollste, also ich habe jetzt schon einige Kunden dabei begleitet, DMARC einzuführen auf großen Plattformen, wo du sagst, da fliegt wahrscheinlich viel Schmodder rum. Also Schmodder im Sinne von Schatten-IT. Das Problem ist, wenn du DMARC anschaltest und sagst, rejecten wir einfach alles, ja, passt schon bei uns, ja, dann kannst du dir sicher sein, dass du irrsinnig viel Mail verlierst. Weil zum Beispiel, das ist jetzt echt ein totales Klischee, aber es ist halt ein Klassiker, die Marketingabteilung, die IT-Abteilung blöd findet, weil die immer so komisches, unverständliches Zeug sagen und irgendwie auch nicht mitmachen möchte, wenn es darum geht, irgendwie das neueste Marketing-Mailing rauszuhauen. Ja, weil die IT-Leute sagen, ja, seid ihr wahnsinnig, mit den Texten landen wir wieder Blocklist dieser Erde. Ja, und deshalb hat die Marketingabteilung sich an einen externen Mail-Dienstleister gewendet, der jetzt für die irgendwie die große Marketingnummer rausziehen soll. Hat aber nie jemanden gesagt, der die Domäne oder die Zone der Organisation verwaltet, dass der halt bitte inkludiert werden muss, damit er Teil dieser SPF-Policy ist. Das würde bei einer Policy Reject dazu führen, dass die ganze Marketingkampagne wahrscheinlich in der Mülltonne landet, noch bevor sie irgendwo mal irgendeinen Empfänger erreicht. Deshalb will man mit einer Policy Non starten und sagen, ich möchte, dass du mir Reports sendest. Und diese Reports lässt man an irgendeine Monitoring-Plattform zustellen und schaut da hinein und stellt fest, die IP-Adressen, die ich da sehe, die offenbar nicht legitimiert sind, im Namen meiner Sender-Domain zu senden. Sollte ich die legitimieren, weil sie eigentlich legitim sind, aber nicht legitimiert sind? Oder sollte ich die wirklich blöd finden und versuchen, etwas gegen die zu unternehmen? Das wollt ihr in einer Testphase machen. Gefühlt dauert so eine Testphase 3 Monate mit wöchentlich am Anfang und später 2-wöchentlichen Reviews der entsprechenden Reports, die man sieht, Besprechungen, Sprechen mit Dienstleistern, Sprechen mit Abteilungen, schauen, dass man Sachen compliant bekommt. Und dann kann man zu Quarantine gehen, wenn man das unter einem brauchbaren Satz gedrückt hat und sagt, schauen wir uns noch eine Weile an und wenn dann alles okay ist, dann gehen wir auf das Reject-Level. Schlussrunde, Negative Policies. Negative Policies finde ich wahnsinnig wichtig, wenn wir über Filtern im Bereich von E-Mail sprechen. Dann haben wir meistens Filter, die sagen, etwas spricht für jemanden und deshalb bin ich dafür, dass ich dem seine Mail oder dessen Mail annehme. Und den Rest der Welt, nämlich ich kenne die gar nicht oder es spricht weder etwas für oder gegen die und es spricht etwas gegen die, haben wir so gut wie nie am Start. Wir haben selten so richtige Policy, wo wir sagen, es spricht wirklich dagegen, Mail von denen anzunehmen. Dabei würde das beim Filtern von E-Mail unglaublich helfen, wenn wir nicht nur was Positives hätten, sondern den Raum erweitern könnten, auch etwas Negatives hätten. Dazwischen drin ist dann viel größerer Interpretationsspielraum. Man kann viel sauberer und feiner filtern. Nun gibt es eben eine Art Taint Mode für Sender Domains. Ich kann explizit sagen, diese Sender Domain ist nicht für den Gebrauch von E-Mail gedacht. Das eignet sich sehr gut, wenn ich E-Mails, die in Gebrauch war, sunsetten möchte. Wenn ich Domains habe, die ich mir geholt habe, aber parken möchte, das heißt, ich will die bis auf Weiteres nicht nutzen, schon gar nicht für E-Mail. Oder wenn ich Subdomains in einer für mich wichtigen Domain habe und die aktiv gegen Abuse schützen möchte. Dazu kombiniere ich 3 Mechanismen, nämlich einen Null im X-Eintrag, einen SPF None, also ich legitime niemanden, und eine Fail Policy und ein DMARC Reject. In DNS sieht es so aus. Ich könnte einen www haben, der eine IPv4-Adresse hat. Bitte sieh es mir nach, Jens. Ich habe auf die Stelle vorher keine Dokumentations-IPv6 gefunden, beziehungsweise ich bin so schlecht mit dem Zeug, dass ich mich da nicht getraut habe, eine reinzusetzen. Ich könnte einen Text-Record haben für www, in dem drin steht, hier ist ein SPF-Record und ich legitimiere keinen und alle anderen bitte failen. Ich könnte einen weiteren Text-Record haben, verzeihung, dann habe ich jetzt falsch reingemacht, der müsste unter-dmark.www.example.com heißen. in dem drin steht, hallo, ich bin der DMARC Record für diese Subdomain und ich bin der Ansicht, alles, was da drinnen reinkommt, muss rejected werden. Ja, es gibt also, wenn du sollst gar nichts annehmen und Sachen dazu reportest mir bitte in dem Fall an die Mailadresse recipient@example.com. Und ich habe am Schluss einen sogenannten Null-MX-Eintrag. Das ist eine Möglichkeit, das SPF, das ist ein RFC-Compliant, zu sagen, diese Subdomain hat keinen MX und von dort kommen keine Nachrichten. Das war's. Ich mache mal die Frage aber aus. Hm? Mag er nicht. Doch, habe ich. Und jetzt schaue ich mal, ob ihr Fragen habt.
Mach mal hier das Mikrofon wieder an. Jo. Also deine IPv4-Beispieladresse war auch falsch. Das müsste 192.0.2.0 sein.
Echt? Okay, man kann klar erkennen, dass ich kein Netzwerker bin.
Das Prefix ist 2001db8/32.
Ja. Gut.
So, wer hat den Chat im Auge und kann Fragen stellen?
Du kleiner Sch-